Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thomas Stocker, es sind noch wenige Wochen bis hin zur Konferenz von Kopenhagen, an der ein neues Klimaabkommen verabschiedet werden soll. Die Politiker Nord und Süd wissen noch nicht ganz genau, wo sie stehen und worauf es hinauslaufen will. Wissen wenigstens die Wissenschaftler, wo sie stehen in der Klimafrage?
Es ist klar, dass es verschiedene Optionen gibt. Unsere Aufgabe in der Forschung ist es ja nicht, ein Klimaziel zu definieren. Das liegt in der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger, die sich, wie gesagt, in Kopenhagen jetzt treffen, um ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll zu vereinbaren und zu verabschieden. Aber wir können von der Klimaforschung sagen, dass es einige ganz wichtige Eckpunkte geben wird. Nämlich erstens, wenn ein Klimaziel zum Beispiel von 2 Grad Celsius vereinbart wird, bedeutet das, dass massive Reduktionen der Emissionen fossiler Brennstoffe in den nächsten Jahren erfolgen werden müssen. Und diese Reduktionen müssen sukzessive auf einen sehr großen Level angehoben werden, um überhaupt ein solches Klimaziel noch zu erreichen. Wir sprechen hier von Reduktionen von mindestens 20% im Jahre 2020, mindestens 50% bis ins Jahr 2050. Aber die neuesten Berechnungen zeigen, dass eigentlich nur dieses Ziel erreicht werden kann, in vernünftiger Wahrscheinlichkeit, falls sämtliche Länder bis ins Jahr 2050 ihre Emissionen um 80% reduzieren.
Das alles aber doch, Thomas Stocker, noch auf der Basis einiger Unsicherheiten. Eine Unsicherheit, die kürzlich aufgekommen ist, Moji Blatti vom Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, der prognostiziert für die nächsten Jahre eine Stabilisierung der weltweiten Temperaturen und sagt eigentlich voraus, dass mit der Klimaerwärmung sei nun erstmal zum Stoppen gekommen.
Wir müssen solche Studien etwas genauer anschauen und tatsächlich die gesamten Studien betrachten. Diese spezielle Studie hat sich Gedanken gemacht über die Temperaturentwicklung der nächsten 10 Jahre. Und wir sprechen in der Klimaveränderung von mehreren Jahrzehnten, ja sogar das ganze 21. Jahrhundert. Die Studie hat also gezeigt, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, dass man einmal ein Zeitfenster von 10 Jahren hat, in dem die Temperaturentwicklung scheinbar stagniert. Und das hat zu tun mit der natürlichen Variabilität des Klimas. Es ist ja bereits auch beobachtet, dass nicht jedes Jahr wieder ein Rekordwarmjahr ist. Hier haben wir es auch mit einer natürlichen Variabilität zu tun, die überlagert ist einem ganz klar ansteigenden Trend der Temperatur und anderer Größen im Klimasystem.
Eine Unsicherheit, die auch aufgekommen ist in den letzten paar Monaten, im letzten Jahr insbesondere, ist die Frage, ob es sogenannte Kippmomente, Tipping Points gibt im Klima, also Momente, wo das Klima tatsächlich kippt und sich irreversibel verändert. Auch das so eine Unsicherheitsdiskussion, wo man nicht das Gefühl hat, dass die Klimaforscher jetzt bereits genau wüssten, wohin die Reise geht.
Nun, diese Kipppunkte im Klimasystem, das ist eine ganz spannende wissenschaftliche Frage, die schon seit vielen Jahren untersucht wird. Einer der ersten Kipppunkte, den wir auch an der Universität Bern untersucht haben, ist im Zusammenhang mit dem nördlichen Ausläufer des Golfstroms im Nordatlantik. Die Frage also, ob dieser Golfstrom plötzlich abstellen kann als Reaktion auf die Erwärmung. Diese Fragen haben zu tun mit subtilen Gleichgewichten im Klimasystem, die gestört werden. Und deswegen sind die auch so schwierig vorherzusagen. Die Situation in der Wissenschaft ist im Moment so, dass einige dieser Systeme im Klimasystem diskutiert werden, dass sie solche Kipppunkte enthalten könnten. Der Golfstrom ist eines, aber auch die Eisbedeckung in der Arktis ist ein sehr stark diskutierter und dort wird bereits vermutet, dass wir auf dem Wege sind, solche Kipppunkte bald zu erreichen, das heißt in den nächsten paar Jahren oder wenigen Jahrzehnten. Weitere Kipppunkte können auch mit nicht-physikalischen Systemen im Zusammenhang stehen, zum Beispiel der gesamte tropische Regenwald, der durch die Veränderungen der Niederschlagsmuster und der Temperatur plötzlich in einen Zustand kommt, wo diese Vegetation nicht mehr tragbar ist und sich eine Versteppung entwickeln würde. Aber es gibt viele weitere solche Kipppunkte, die natürlich eine Bedeutung haben dann für die Frage, wie weit können wir wieder zurück, wenn einmal das Klimasystem sich verändert hat?
Das bedrohlichste Szenario, das jetzt auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, von einem Klimaziel nicht mehr als 2 Grad Erwärmung zu reden, wenn wir vielleicht die 2 Grad Erwärmung bereits erreicht haben?
Nun, im Moment haben wir die 2 Grad Erwärmung noch überhaupt nicht erreicht, das ist ganz klar. Aber es ist ebenso klar, dass dieses Klimaziel von 2 Grad Celsius bereits ein sehr ehrgeiziges Ziel geworden ist. Denn es steht uns noch ein gewisser Klimawandel bevor. 0,6 Grad stehen uns noch bevor, einzig und allein aufgrund der bereits erfolgten Emissionen von CO2. Also das kommt auch noch dazu. Ich selber finde es immer etwas erschreckend, wenn man sieht, dass im Prinzip die fundamentalen Kenntnisse über den Klimawandel bereits vor 20 Jahren auf dem Tisch lagen und damals ein solches Klimaziel noch gut erreichbar gewesen wäre durch konsequentes und frühes Handeln. Heute sprechen wir von absolut aggressivem Handeln, neue Technologien schnell entwickeln zu müssen. Das war vor 20 Jahren noch anders.
Vor 20 Jahren wusste man bereits sehr viel, aber man hat Ihnen, den Klimaforschern, eigentlich immer gesagt, ja, aber so genau wisst ihr es ja noch nicht. Und die letzten 20 Jahre oder noch mehr haben Sie eigentlich damit verbracht, Evidenz zu erzeugen, um den Beweis zu erbringen, dass diese Thesen stimmen. Warum eigentlich?
Nun, es ist klar, diese Wissenschaft hat sich entwickelt. Es ist klar, vor 20 Jahren hat es größere Unsicherheiten gegeben. Klimamodelle beispielsweise waren noch nicht in dieser ausgefeilten Form verfügbar. Aber es ist klar, die Botschaft der Klimaveränderung heißt natürlich, dass Emissionsreduktionen erfolgen müssen, um ein Klimaziel zu erreichen, das heißt also die Klimaerwärmung und ihre Auswirkungen einzuschränken. Und Emissionsreduktionen bedeuten natürlich massive Eingriffe in das wirtschaftliche System der industrialisierten Länder. Und das ist direkt verknüpft mit finanziellen Interessen. Und es ist klar, dass da natürlich Widerstand gekommen ist, dass man zuerst einmal versucht hat, etwas Zweifel zu streuen. Das ist übrigens noch nicht ganz vorbei. Es gibt immer wieder Versuche, diese Zweifel erneut in der Öffentlichkeit zu streuen.
Die Einsicht, dass nicht alles so ist in Sachen Klima, wie wir es uns gewohnt sind, könnte man auf das Jahr 1744 zurückdatieren. In diesem Jahr wurde erstmals in der Literatur eine Verbindung gemacht zwischen Findlingen, die man in Europa gefunden hat, und dem Gletscherwachstum vor vielen, vielen tausend Jahren. Und damit wurde auch erstmals die Erkenntnis gewonnen, tatsächlich, dass das Klima, das die Menschen damals vorfanden, früher einmal ein ganz anderes gewesen sein muss. Thomas Stocker, ging mit dieser Erkenntnis auch so etwas wie eine fundamentale Verunsicherung einher?
Ich glaube, der Mensch hat aus vielen verschiedenen Wissenschaftszweigen gelernt, dass das Klima nicht stabil ist, dass es früher tatsächlich auch ganz anders war. Es ist klar, dass diese Erkenntnis gezeigt hat, dass der Mensch sich nicht entwickelt hat in einem stabilen Klima, sondern dass er sich mit dem Klima auch entwickelt hat und Siedlungsräume eingenommen hat, je nach Klimazustand. Ein ganz prominentes Beispiel hier ist die Besiedlung von Amerika, von Nordamerika nach dem Ende der letzten Eiszeit.
Von dieser Eiszeitdiskussion bzw. von dieser Findlingsdiskussion ist man dann übergegangen zur großen Frage, wie ist es denn zu diesen Eiszeiten gekommen? Und da kam ja schon Ihr Spezialthema mit ins Spiel, nämlich das CO2, also das Klimagas, das ja zur Erwärmung, je nach Konzentration, auch zur Abkühlung des Klimas führen kann.
Die Frage der Eiszeiten ist eine Frage, die uns immer noch heute nach so vielen Jahren in der Klimaforschung beschäftigt, weil sie vereint eigentlich sämtliche Mechanismen, die relevant sind im Klimasystem, um die gesamte Klimadynamik zu verstehen. Da sind auf der einen Seite die Eisschilder, die durch ihre Ausdehnung das Sonnenlicht reflektieren können und somit direkt auf die Energiebilanz Einfluss nehmen der Erde. Aber es wurde auch gezeigt, dass auch die Treibhausgaskonzentrationen sich wesentlich verändert haben in diesen Eiszeitzyklen. Diese Konzentrationen haben im Konzert mit der Temperatur und dem Meeresspiegel über die letzten Eiszeiten geschwankt. Die letztendliche Frage, quantitativ in der Lage zu sein, diese Eiszeiten zu simulieren mit Klimamodellen, da ist die Forschung immer noch hart am Arbeiten.
Warum ist das so schwierig?
Es ist deswegen schwierig, weil man gelernt hat, dass nicht ein einzelner Einflussfaktor alles erklären kann. Also es genügt nicht, erklären zu können, warum das CO2 geschwankt hat und dann können wir das simulieren, sondern es ist ein kompliziertes Orchester von verschiedenen Mechanismen, die einander abfolgen zwischen den Eisschildern und ihrem Rückgang und ihrem Wachstum, zwischen den CO2- und Methankonzentrationen. In den letzten paar Jahren hat sich der Fokus auch auf die Rolle der Vegetation gelegt. Selbst also die Biosphäre, die Vegetation, die Bedeckung von Wäldern auf der Nordhemisphäre hat einen klimatischen, regulativen Einfluss. Und alle diese Spieler in dieser Musik richtig hören zu können und verstehen zu können, das ist die große Aufgabe in der Klimamodellierung. Noch nicht gelöst.
Aber immer auch noch wichtig für die Voraussage des Klimas in die Zukunft.
Das hat insofern eine Wichtigkeit, wenn Sie die Klimaveränderungen über mehrere tausend Jahre verfolgen wollen. Also beispielsweise die Frage, was wird ein Mensch in tausend Jahren finden und aussagen über diesen schnellen Anstieg der CO2-Konzentration, verursacht durch die Verbrennung großer Energievorräte in Form von Erdöl und Kohle. Welche bleibenden Effekte werden in tausend Jahren noch vorhanden sein? Wird es in tausend Jahren Grönland als Eisschild noch geben? Oder werden diese Menschen dann in einem Zustand leben, in einer Welt, die wahrscheinlich nicht viel wärmer mehr ist als heute, weil alles CO2 wieder aufgenommen wurde im Klimasystem, aber vielleicht in einem völlig anderen Klimazustand, in dem dieses grönländische Eisschild gar nicht mehr da ist?
Solche Szenarien wurden ja überhaupt erst mal gedacht, als man die Rolle des CO2 in der Atmosphäre ein Stück weit zu verstehen versuchte. Und da spielt ja der Name des Physikers Svante August Arrhenius eine Rolle, der eigentlich relativ exakte Berechnungen anstellte, bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wie die CO2-Konzentration in der Atmosphäre die Temperatur beeinflusst. Und er hat auch relativ exakt vorausgesagt, wie sich die CO2-Konzentration in den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird.
Das ist für jene Zeit eine absolut erstaunliche wissenschaftliche Leistung. Allerdings ist auch zu sagen, dass viele wichtige Rückkopplungsmechanismen, die wir in den letzten Jahrzehnten auch gelernt haben und vermessen haben und verstanden haben im Klimasystem, in diesen Berechnungen noch nicht berücksichtigt wurden. Also beispielsweise die Frage, wohin geht dann das CO2, das verbrannt wird? Also die gesamte Frage nach der Aufnahme von CO2 im globalen Ozean und in der Vegetation auf dem Land.
Dazu waren ja Klimamodellierungen notwendig und Klimamodellierungen gibt es ja erst so seit den 60er und 70er Jahren. Vorher, kann man sagen, hat man eigentlich nur Klimadaten gesammelt und Klimamodellierungen waren ja eigentlich nur möglich dank der Entwicklung der Computer, weil diese riesige Datenmenge, die konnte man eigentlich sonst gar nicht bewältigen.
Das ist richtig. Die Klimamodellierung hat sich eigentlich entwickelt aus dem Zusammenspiel von zwei zunächst einmal unabhängigen Entwicklungen der Modellierung der Atmosphäre, motiviert durch den Willen, das Wetter vorherzusagen. Man hat dann verstanden in den 50er Jahren, wie die Dynamik im Ozean funktioniert. Der Durchbruch zur Klimamodellierung kam eigentlich Ende der 60er Jahre, als atmosphärische Modelle und Ozeanmodelle zusammengekoppelt wurde und man somit das Gesamtsystem Atmosphäre, Ozean simulieren konnte. Und dort sind wir eigentlich jetzt angelangt, dass diese verschiedenen Komponenten, die inzwischen auch die Landvegetation beinhalten, die biogeochemischen Kreisläufe im Ozean, aber auch Komponenten wie das Meereis oder sogar neuestens auch die Atmosphärenchemie, vor allem in der oberen Schichten der Atmosphäre. Sie sehen, dieses Gebäude wurde immer komplexer, weil man auch immer komplexere Fragen stellt.
1945 bis etwa in die 70er Jahre hinein hat man mit einer gewissen Abkühlung zu tun. Das Klima hat sich nicht erwärmt. Man hat sogar darüber spekuliert, wie weit wachsen eventuell die Gletscher wieder. Wann, Thomas Stocker, wurde denn in Ihrer Wissenschaft, in der Klimawissenschaft klar und deutlich, jetzt geht der Trend eindeutig in Richtung Erwärmung und jetzt wird es kritisch?
Ich glaube, der Schlüssel zu dieser Erkenntnis liegt darin, dass seit 1958 sehr präzise Messungen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre vorliegen. Diese Messungen wurden von Charles Keeling begonnen und stellen eigentlich sein Lebenswerk dar. Die werden heute noch an verschiedenen Stationen weltweit durchgeführt. Mit höchster Präzision können wir dort sehen, wie diese CO2-Konzentration angestiegen ist. Und das war bereits nach etwa 10 Jahren der Messung, haben diese Pioniere der Wissenschaft die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht. Erstens, das CO2 steigt an. Und zweitens, dieser Anstieg ist verursacht durch die Verbrennungen von fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Erdgas und Kohle. Das war damals eine Pioniertat. Heute sehen wir diese Daten ganz klar, 30% höher in diesen 50 Jahren. Und wenn Sie noch weiter zurückgehen mit den polaren Eisbohrkernen, tun wir das über die letzten 800.000 Jahre, sehen wir deutlich, dass die CO2-Konzentration heute 29% höher ist als je zuvor in den letzten 800.000 Jahren und über 100 Mal schneller ansteigt als je zuvor in den letzten 800.000 Jahren. Das war der Durchbruch eigentlich, wo man gesehen hat, hier verändert sich etwas fundamental auf globaler Skala im Klimasystem. Dann wurde natürlich dann der Link gemacht zur Temperatur und in den letzten paar Jahren auch zu Niederschlag, Meereisbedeckung in der Arktis, Vegetation und so weiter.
Also 1958, Mauna Loa beginnt zu messen, das berühmte Institut, das Sie erwähnt haben. Und dennoch dauert es mindestens 30 Jahre eigentlich, bis das IPCC ins Leben gerufen wird. Und zwischendurch, ich erinnere zum Beispiel an den Global 2000 Report, an den sogenannten Report an den Präsidenten, wird aber weiterhin darüber spekuliert, ja, erwärmt sich das Klima jetzt oder kühlt es sich doch ab? Warum hat man in diesen 30 Jahren, warum ist man da nicht weitergekommen?
Ich glaube, die Klimaforschung selber war nicht in großer Verunsicherung. Angefangen hat das, dass einige wenige Pioniere ganz klar gesehen haben, wohin diese Reise geht, welche Konsequenzen auch andauernde Emissionen von CO2 haben. Dass diese Voraussicht, die gründete auf einem tiefen Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs und der Erkenntnis, dass eben zusätzliche Emissionen diese Konzentration in der Atmosphäre und somit den Treibhauseffekt ansteigen lassen. Ich denke, die Gesellschaft hat als Ganzes diese Entwicklung zu wenig wahrgenommen. In den 70er Jahren war man sehr stark konfrontiert mit lokalen Umweltbeobachtungen. Also zum Beispiel die Gewässerverschmutzung ist sehr stark in das Bewusstsein der Bevölkerung geraten und hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel in der Schweiz einen sehr aktiven Gewässerschutz in Angriff genommen haben. Man war also mehr lokal fokussiert. In den 80er Jahren dann eine weitere lokale Fokussierung durch die Konsequenzen des sauren Regens, also das Einbringen von Schwefel durch unsaubere Verbrennung von Erdöl. Auch da haben wir große Fortschritte gemacht, indem diese Schwefelkonzentrationen weltweit reduziert wurden. Eine weitere, schon etwas in der globaleren Skala Entwicklung war dann die ganze Diskussion der Ozonproblematik, die mit einem fantastischen und erfolgreichen Beispiel, wie global reagiert wird auf eine globale Situation, nämlich das Montreal-Protokoll zum Verbot der halogenierten Kohlenwasserstoffe, geführt hat, wo wir heute bereits sehen, dass diese Reduktion des Ozon, der Ozonkonzentrationen in den polaren Gebieten langsam gestoppt wurde und sich dieser Zustand wieder erholt. Nun stehen wir vor einer ganz neuen Herausforderung. Erstens auch wieder globale Skala. Und zweitens greift natürlich das Verwenden fossiler Brennstoffe in so viele Bereiche der industrialisierten Gesellschaft hinein. Und wir haben auch nicht ein einfaches Substitut dafür.
Der erste IPCC-Bericht 1990 hat ja eigentlich, sagen wir es ganz simpel, das Wesentliche schon gesagt. Das Klima erwärmt sich und mit einiger Wahrscheinlichkeit liegt es an den CO2-Emissionen des Menschen. Thomas Stocker, was haben die fortlaufenden IPCC-Berichte denn eigentlich noch gebracht?
Ich denke, die haben eine ganz klare Zunahme des Wissens und eine Zunahme der Genauigkeit der Klimaprognosen gebracht. Wahrscheinlich der wesentlichste Punkt ist im letzten IPCC, dem vierten Bericht, erfolgt, in dem die Forschung durch viele verschiedene Institute, viele verschiedene Individuen gemacht, erstmals den kausalen Zusammenhang zwischen dem Anstieg von CO2 und der weltweiten Erwärmung statistisch und wissenschaftlich kausal zeigen konnte. Das war ein großer Durchbruch, zusammen mit den erneuten Erkenntnissen über die grundsätzliche Frage, wie viel wärmer wird es, wenn wir die Treibhausgaskonzentration gegenüber dem vorindustriellen Niveau verdoppeln. Das war eine über viele, viele Jahre eine relativ breite Temperatur, ein Temperaturbereich, der nachfolgend natürlich eine große Unsicherheit in den Klimaprojektionen für die nächsten 50 bis 100 Jahre zur Folge hatte. Diesen Bereich konnte man im letzten Klimabericht einengen und deshalb auch bessere, robustere Prognosen machen. Der dritte Punkt, der in diesen vier Berichten sukzessive dazu kam, war die Erkenntnis, vor allem aus der Klimaforschung der Vergangenheit, dass das Klimasystem eben diese Kipppunkte enthalten könnte, dass solche Kipppunkte auch tatsächlich sich manifestiert haben. Das ist eine ganz fundamentale Erkenntnis, die auch relevant ist eben zur Beurteilung der Störung, die der Mensch auf das Klimasystem auswirkt.
Sie, Thomas Stocker, waren ab dem zweiten IPCC-Bericht aktiv mit dabei. Sie haben weiterhin in der Arktis geforscht, haben Eisbohrkerne ins Eis getrieben und das Klima der letzten 800.000 Jahre zu erforschen versucht. Sie sind damit daran beteiligt, dass wir heute diese Kausalität von Klimaeinwirkung durch CO2 und Klimaerwärmung als Evidenz vor uns haben. Nun stehen wir ein paar Wochen vor dieser Konferenz von Kopenhagen und Sie müssen zuschauen, wie die Politiker sich im Wesentlichen ums Geld streiten. Wie kommt Ihnen das vor?
Zunächst einmal muss ich sagen, das sind natürlich viele Tausende von Wissenschaftlern und Teams gewesen, auch hier an der Universität Bern, ein ganzes Team, das in diesen Forschungen beteiligt waren. Es sind also nicht Einzelpersonen, die diese Erkenntnisse erschaffen haben, sondern die große, breite Wissenschaftlergemeinschaft hat diese Erkenntnis erarbeitet und diese Erkenntnis steht jetzt den politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung. Diese politischen Entscheidungsträger haben die Verantwortung, die richtigen Entscheide aufgrund der wissenschaftlichen Fakten, die wir erarbeitet haben, zu fällen. Noch einmal, es ist klar, die Entwicklung des Kyoto-Protokolls war deswegen ein ganz wichtiger Durchbruch, weil es ein Regelwerk zur Verfügung stellt, wie die verschiedenen Nationen diesem globalen Problem begegnen. Dass man zunächst einmal sagt, es braucht Emissionsreduktionen und dass es eben eine gemeinsame Verantwortung gibt, die aber differenziert ausfällt, weil es hier Industrieländer gibt. Und hier gibt es Schwellenländer, die haben eine unterschiedliche Verantwortung gegenüber dem bereits erfolgten Klimawandel. Das sind Eckpunkte, die in diesen Verhandlungen bereits vorgedacht und implementiert sind in Kyoto. Und auf diesen kann man jetzt aufbauen. Und deshalb denke ich, dass der Prozess jetzt eigentlich auch etwas schneller gehen könnte und schneller gehen müsste, weil bereits viele Jahre diese verschiedenen Parteien miteinander im Gespräch sind, im Dialog sind und eigentlich bisher Lösungen gefunden haben. Die Implementation dieser Vertragswerke, das ist dann wieder eine andere Frage und ich denke, in Zukunft wird man nicht herumkommen, auch sich Gedanken zu machen über Sanktionen bezüglich Ländern, die ihren Emissionsverpflichtungen nicht nachkommen können oder wollen.
Meine Beobachtung ist, dass die Aufregung in der Wissenschaft und die Sorge in der Wissenschaft nach wie vor um einiges größer ist als in der Öffentlichkeit.
Wir sind natürlich in der Forschung immer ein paar Schritte voraus. Einzelne Forschungsresultate, einzelne Modellresultate weisen darauf hin, dass diese Kipppunkte zum Beispiel in der arktischen Eisbedeckung bereits sehr nahe sein könnten oder vielleicht sogar, wie das durch das Rekordminimum im Jahr 2007 auch schon beobachtet worden ist, vielleicht sogar schon überschritten sind. Es wäre aber zu früh, das bereits als robustes Resultat, als gesicherte Erkenntnis zu kommunizieren. Das heißt, das, was wir in den IPCC-Berichten kommunizieren können, was wirklich robustes Wissen ist, das unterscheidet sich etwas von dem, was an der Front der Forschung geschieht. Und das muss man immer im Kopf behalten. Einige Kritiker sagen, diese IPCC-Berichte seien zu konservativ. Das hat eben damit zu tun, dass wir bemüht sind, die robusten Resultate zu kommunizieren. Da gibt es dann nicht noch ein Wenn und Aber, sondern das ist gesicherte Erkenntnis. Das Wenn und Aber, das befindet sich noch in der Forschung, steht ebenfalls in diesen Berichten, aber nicht zuvorderst vorne.
Könnte aber sein, dass man dann zu spät ist, weil man wieder ein paar Jahre verloren hat, bis diese fast gesicherten Daten dann eben zu robusten Daten werden. Dieses Risiko würden Sie eingehen.
Nun, das Risiko ist deswegen einzugehen, weil es um die Glaubwürdigkeit der Forschung geht und der wissenschaftlichen Erkenntnis. Und das, was wir in diesen IPCC-Berichten rapportieren als gesicherte Erkenntnis, stützt sich auf unsere Glaubwürdigkeit. Die Erkenntnis, die bereits im dritten und auch im vierten Bericht publiziert worden ist, die allein, nach meiner Einschätzung, wäre schon bei weitem genügend gewesen, um Maßnahmen zu ergreifen. Und deshalb ist es für mich etwas fadenscheinig, wenn man jetzt sagt, aber wir wissen noch nicht genau, ob dieser oder jene Kipppunkt erreicht ist oder ob er kommen wird in den nächsten 20 Jahren. Deshalb warten wir noch etwas. Das ist fadenscheinig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.